Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Heute haben wir Cecile Wickmann zu Gast.
Ich glaube, man macht sich gar kein Bild davon, wie viel Schweiß und Herzblut da auch reinfließt, ohne dass es eben entsprechenden Erfolg gibt. Und das ist halt viel, viel öfter als diese wahnsinnig tollen Exits, von denen man in der Presse liest.
Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Rebell, einem Online-Handel von gebrauchter Designer-Fashion. Seit 2013 auf dem Markt beschäftigt das Unternehmen heute 110 Mitarbeiter. Ein Weg, der nicht immer einfach war. Immerhin, 2017 erhielt das Startup ein Investment in Millionenhöhe durch den dänischen Modeunternehmer Niels Martensen. Eine Millionensumme investierte zuletzt auch der italienische Medienkonzern Mediaset im Rahmen eines Media for Equity Deals. Unser Chefredakteur Sven Clausen hat mit Cecile Wickmann über Durchhaltevermögen und das harte Startup-Business gesprochen.
Herzlich willkommen. Wir wollen heute über Durchhaltevermögen reden. Wenn man deinen Fragebogen so sich durchliest, dann ist das immer wieder ein Motiv bei dir. Immer weitermachen, sich nicht beirren lassen. Was hatte das Zeug in den letzten 5,5 Jahren, so lange gibt es Rebell jetzt ja schon, dich zu beirren?
Oh, ich glaube, davon kann wahrscheinlich jeder Gründer ein Lied singen, bis man dann irgendwie mit so einem Unternehmen so weit ist, dass das in irgendeiner Form mal von alleine läuft, glaube ich nie, aber zumindest so richtig läuft, gibt es wahnsinnig viele Situationen, die einen beirren, insbesondere wenn man, wie ich, das allererste Mal in seinem Leben macht. Das fing eigentlich relativ früh an. Es war irgendwie sehr klar, schon während ich den Businessplan geschrieben habe, das Unternehmen ist eine relativ kapitalintensive Idee. Da ist nicht viel getan mit, ich programmiere mal irgendwie eine kleine Webseite aus einem Baukasten und dann warte ich, was passiert, sondern da gab es irgendwie wirklich auch immense Infrastrukturkosten, die damit einhergehen. Und da waren natürlich sofort die ersten Schritte, okay, auf Investorensuche, und dann klappt das natürlich von Stand null nicht so, wie man sich das vorstellt. Und sowas ist dann sehr beirrend für den Moment. Und dann geht's gleich weiter mit, man braucht irgendwie einen ordentlichen Prototypen. Schon der war bei uns technologisch recht anspruchsvoll. Auch das kostet Geld und vor allen Dingen, wie es ganz oft auch in der IT ist, viel, viel mehr Zeit, als man das erwartet hat. Also da gab es wirklich vom Start weg eine ganze Reihe von Situationen. Dann dicht gefolgt von dem Thema Marke. Wir haben versucht, unsere Markenrechte relativ früh umfangreich zu schützen. Und dann, wie man das so kennt, gibt es gewisse Fristen. Und plötzlich kommt dann doch einer um die Ecke und fühlt sich irgendwie als junger Gründer so an, zieht einem irgendwie die Marke wieder unterm Popo weg. Also da gab es wirklich, ich glaube, bestimmt 100, 200 Situationen in den letzten 5,5 Jahren, wo man irgendwie sich mal geschüttelt hat und irgendwie dachte, oh Gott, mache ich hier jetzt weiter? Aber man wird irgendwie auch dafür belohnt, und desto häufiger man das macht und solche Situationen irgendwie überkommt, desto einfacher fällt es einem auch wirklich zu sagen, ja, natürlich mache ich weiter.
Gab es eine Situation oder zwei, wo du gesagt hast, ich glaube, das reicht jetzt?
Also ich würde sagen viele, aber ich glaube jetzt nicht ein oder zwei völlig outstanding. In dem Moment denkt man immer, die sind total outstanding, werden dann aber doch irgendwie getoppt im Laufe der Jahre. Also ich hatte in der Vergangenheit, würde ich sagen, diese Situation mit unserer Marke Rebell war mit Sicherheit eine. Da gab es eben jemanden, der uns diese Marke partout nicht lassen wollte, was ich total verstehen kann von Markenrechtsperspektive. Da waren wir aber schon so weit des Wegs fortgeschritten, dass wir eigentlich auch gar nicht mehr die Marke einstampfen konnten. Und das war wirklich schon, das war so ein Damoklesschwert, was sich auch leider immer nicht von heute auf morgen klärt, wo man sagt, jetzt hau ich da mal eine Woche rein und dann ist das Problem gelöst, sondern viel liegt gar nicht in der eigenen Hand. Und dann hat sich das über Monate hingezogen, und da war schon so, wo man dachte, boah, das jetzt auch noch, braucht man nicht. Und ja, dann hatten wir bestimmt dreimal so eine Finanzierungssituation auf dem Weg von einem jungen Unternehmen, wo es genauso war.
Du bist gut ausgebildet, hast viele Qualifikationen. Warum gibst du es nicht einfach in andere Hände und machst dir ein ruhigeres, angenehmeres, work-life-balanciertes Leben?
Tja, das fragt man sich natürlich ab und zu. Das frage ich mich oder habe ich mich in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal gefragt. Ist natürlich auch irgendwie menschlich, dass man sich sowas genau in solchen Extremsituationen fragt, wo es irgendwie gerade gar keinen Spaß macht, weil irgendwie alles sehr ungewiss ist, weil irgendwie viele Sachen nicht funktionieren. In den Momenten, wo irgendwie alles toll läuft, fragt man sich sowas natürlich überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, das sind genau die Situationen, die einen dann eben auch über diese schweren Zeiten tragen. Und wenn man das dann ein paar Mal durchgemacht hat, geht man halt irgendwie sehr gestärkt da raus. Und ich muss sagen, das gibt einem irgendwie so viel Energie und vor allen Dingen auch so viele Learnings, die man daraus wieder mitnimmt, dass ich mich irgendwie nie ernsthaft wirklich mit dem Thema beschäftigt habe, das jetzt sein zu lassen und woanders hinzugehen, um mir ein ruhiges Leben zu machen. Also ich glaube, wenn es mich irgendwann mal woanders hin verschlägt, dann wahrscheinlich auch nicht, um mir ein ruhiges Leben zu machen, sondern vielleicht, um nochmal was aufzubauen, weil ich eben schon merke, dass das mir wahnsinnig viel Freude macht, sowas wachsen zu sehen.
Was ist so eine typische Belohnung, aus der heraus du diese Motivation ziehst, weiterzumachen?
Also die typische Belohnung ist eigentlich natürlich, wenn Sachen richtig toll funktionieren, Sachen, die man sich vielleicht mit seinem Team selber ausgedacht hat. Ob das jetzt irgendwie eine neue Funktionalität ist, das sind eigentlich immer die schönsten, wenn man irgendwie ein neues User-Feature einführt und man merkt, da gibt's Hunderttausende von Usern da draußen, die das adaptieren, die das nutzen und das führt dann auch wirklich zu richtig wirtschaftlichem Erfolg davon. Das macht wahnsinnig Freude und wenn man auch sieht, dass sein Team ohne einen selbst sowas auf die Beine stellt, das ist auch total toll, wenn man nicht das Gefühl hat, okay, das funktioniert ja nur, wenn ich das hier selber mache, sondern man hat ein Team um sich geschart und auch das ist irgendwie in so einem Lebenszyklus von einem Unternehmen natürlich, gibt einem immer die Möglichkeit, sich immer bessere Leute zu holen, die Leute auch sozusagen wachsen zu sehen im Laufe des Prozesses und miteinander zu agieren und tolle Sachen zu kreieren. Und das ist, finde ich, die größte Belohnung, die man haben kann.
Jetzt ist vielleicht objektiv gesehen Rebellen ein junges Unternehmen, für ein Startup-Unternehmen aber jetzt auch gar nicht mehr so jung. Und in den letzten 5 Jahren ist ja eine Menge passiert. Unter anderem geht der Trend zu immer größeren Plattformen. Wie geht ihr damit bei Rebell um? Weil ihr seid stark gewachsen, aber draußen die ganzen Handelsplattformen sind natürlich immens viel größer. Wie geht man damit um?
Also genau, wie du es schon gesagt hast, im Vergleich sind wir immer noch winzig klein. Gerade, du spielst ja mit Sicherheit auf Amazon, eBay, Google und Konsorten an. Und da sind wir quasi im Vergleich wahrscheinlich auf der Landkarte nicht existent. Dennoch muss man sagen, hat Rebell natürlich eine ganze Reihe von sehr, sehr, sagen wir mal, einzigartigen Möglichkeiten, die es den Nutzer bietet. Also gerade wenn wir unser Produktportfolio angucken, da sprechen wir ja so von unseren Top-Marken, von wirklich Hermès, Chanel, Celine, Produkte und Marken, die es einfach entsprechend nicht irgendwo anders gibt, die an und für sich sehr unantastbar bisher waren und auch heute noch sind. Das ist erstmal eine sehr, sehr restriktive Vertriebspolitik der Marken selber und entsprechend aber auch eine sehr, sehr grundsätzliche Verknapptheit auf dem Markt. Also es gibt sehr wenige von diesen Produkten, die gibt es einfach sehr restriktiv überhaupt nur gehandelt. Und dann kommt natürlich so dieses Thema hinzu, dass wir einfach Produkte haben, die im Secondhand oder weil Secondhand es einfach so gar nicht mehr neu zu kaufen gibt. Also sprich, anhand von Produkten stehen wir eben nicht im direkten Wettbewerb mit Amazon und Co., weil es einfach diese Produkte nicht ergibt. Und das wäre natürlich was ganz anderes, wenn wir jetzt irgendwie den klassischen Nike-Sneaker vertreiben würden. Dann wäre mit Sicherheit entweder unsere Tage gezählt oder wir würden uns zumindest sehr, sehr große Sorgen machen, was die großen Plattformen angeht.
Also das Netz wird immer voller, die Plattformen werden immer größer. Wie verschafft man sich da Gehör? Also wie sorgt man dafür, dass man da seinen Platz behält?
Nun gibt es ja eine ganze Reihe von den großen Plattformen, sei es jetzt Facebook, auch mit Instagram oder entsprechend auch Google, die man ja genau für seine Zwecke nutzen kann und auch nutzen sollte. Da ist ja tatsächlich wahnsinnig viel passiert in den letzten 10 Jahren. Da hat sich einfach der Traffic, allein der deutsche Traffic, so krass verschoben. Der findet einfach nur noch auf den großen Plattformen statt. Das ist echt Wahnsinn, was das auch für die digitale Marketinglandschaft bedeutet. Aber das ist letzten Endes was, wovon wir bisher zumindest keine negativen Effekte zu spüren bekommen haben, sondern im Gegenteil, wir versuchen natürlich dann genau diese Plattform für uns einzusetzen und den Traffic auch genau darüber zu bekommen. Und das geht eben dann auf eine sehr konsolidierte Art und Weise, aber bisher für uns sehr gut.
Mhm. Durchhaltevermögen ist ja, hast du angegeben, als eine deiner Qualitäten und die Rebell und dich als Unternehmerin so weit gebracht haben. Gibt es denn so einen Endpunkt für dich, an dem du sagst, jetzt habe ich das Unternehmen bis zum gewissen Grad entwickelt, jetzt kann ich es in neue Hände geben. Also Durchhaltevermögen zu welchem Ziel hin?
Also für uns ist klar, dass wir mit Rebell noch lange nicht die Fahnenstange erreicht haben oder das Ziel, was wir uns gesetzt haben. Und ich glaube, es gibt auch für dieses Unternehmen, auch in diesem Ökosystem Retail grundsätzlich, gar nicht mal nur auf E-Commerce bezogen, sondern wirklich Retail im weitesten Sinne, Luxus im weitesten Sinne und auch Medien im weitesten Sinne, noch eine ganze Reihe von Potenzial, wo wir noch nicht mal ansatzweise angefangen haben, das auszuschöpfen. Und das ist für uns natürlich auch irgendwie mal so der große oder das große Ziel, Rebell als Unternehmen vielleicht auch mal zu verkaufen an jemanden, mit dem wir dann überhaupt das große Potenzial nochmal heben können. Da denken wir insbesondere an große Luxusgruppen. Wir sehen einfach, dass das Interesse von First-Hand-Luxus hin zu Second-Hand-Luxus wirklich sehr, sehr stark steigt, wo man vor ein paar Jahren gesagt hätte, oh Gott, alle First-Hand-Player wollen ja mit Second-Hand gar nichts zu tun haben. Davor haben die grundsätzlich Angst. Die sagen so, wir wollen ja die Tasche neu verkaufen. Das ist heute nicht mehr so. Alle Unternehmen gucken sich um und überlegen sich, wie können wir eigentlich das Thema Sustainability für uns neu beschreiten? Wie können wir das auch irgendwie an unsere Userschaft bringen? Wie können wir das auch wirklich glaubhaft nach außen transportieren? Und da ist natürlich grundsätzlich die Produkte, die wir vertreiben, die sind ja alle für ein langfristiges Leben gemacht. Die haben super Qualität. Die werden wirklich mit sehr großer Bewusstsamkeit und auch großer Handwerkskunst von diesen Marken selber hergestellt. Wie können wir denen alleine vielleicht einen zweiten oder dritten Lebenszyklus geben? Und für uns ist eben diese Verknüpfung von First-Hand und Second-Hand. Und das ist letztendlich egal, ob das aus dem Retail, aus dem Luxus speziell oder aus der Medienlandschaft kommt, noch ein richtig großer Hebel, den wir in Zukunft betätigen wollen. Und ich glaube, wenn wir da angekommen sind und wir entsprechend irgendwie in diesem großen Ökosystem unseren festen Platz gefunden haben und man auch echt das Gefühl hat, hier läuft was, wenngleich auch nicht von alleine, was nicht jeden Tag ein neues Projekt beinhaltet, sondern wo man irgendwie mal eine Plattform geschaffen hat, auf der natürlich weiterhin Innovation funktioniert, aber nicht eben, wie gesagt, jeden Tag noch alles neu ist, dann wäre vielleicht auch für mich irgendwann der Punkt gekommen, wo ich sage, jetzt hätte ich zumindest kein schlechtes Gewissen, das Unternehmen in gute neue Hände zu geben und mich vielleicht neuen Aufgaben zu widmen. Aber ich glaube, da sind wir einfach noch lange nicht.
Kannst du das mal versuchen zu konkretisieren? Was heißt das, wenn du sagst, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, die wir nicht ausgeschöpft haben? Ist das ein Marktanteil? Sind das Nutzerzahlen? Sind das Märkte, die ihr noch...
Also alles grundsätzlich, vielleicht um auf deine Frage einzugehen. Marktanteil ist letzten Endes natürlich immer eine interessante Denke in Form von Wachstum. Aber was wir nicht tun, ist uns an dem Second-Hand-Markt zu orientieren, weil der einfach historisch nie riesig war. Den gab es schon immer. Das ist also auch gar nichts Neues, was wir jetzt gemacht haben. Aber was wir schon sehen und wie wir uns auch verstehen, ist wirklich als eine Art Wegbereiter, die eben den Second-Hand-Markt auf diese völlig neue Art und Weise, auf diese sehr vertrauensvolle Art und Weise im Internet, also über digitale Kanäle überhaupt erst schaffen und den Konsumenten auch überhaupt erst dazu bringen, das so zu nutzen, wie es eben entsprechend diese Möglichkeiten zum Beispiel über Rebell überhaupt gibt. Und das ist letzten Endes irgendwie eins unserer sehr großen Ziele, den Second-Hand-Markt zu entwickeln digital. Und da orientieren wir uns ganz klar immer am First-Hand-Markt, weil jedes Produkt, was heute über die Ladentheke geht, im First-Hand-Bereich, im Retail, ist natürlich ein potenzielles Produkt, was morgen auf unserer Plattform wieder den nächsten Verwender, Nutzer, Träger, Trägerin in unserem Fall finden kann. Von daher ist unser großes Ziel, den Second-Hand-Markt zu vergrößern und sehr stark mit dem First-Hand-Markt zu verknüpfen. Und der First-Hand-Markt, gerade wenn man sich so geografisch vielleicht auch anguckt, ist immer noch in Europa der allergrößte im Luxusbereich auf der ganzen Welt. Ist natürlich auch sehr fragmentiert durch diese verschiedenen Länder. Ist aber auch sehr spannend, gerade weil eben die meisten Luxusmarken, wenn man jetzt heute auf der Straße eine Befragung durchführt, werden mit Sicherheit die ersten 10 alles europäische Luxusmarken, die wir hier so kennen und lieben. Und das sind genau die Marken, die weltweit eben diese große Anerkennung und auch diesen hohen Wiederverkaufswert haben. Und wir kümmern uns eigentlich wir sind ja mal als deutsches Unternehmen gestartet, kümmern uns jetzt aber mittlerweile um ganz Europa an und für sich. Und das ist auch so unsere geografischen Länder, um die wir uns überhaupt auch zukünftig weiter kümmern und die wir ausbauen wollen. Also Usergruppe vergrößern natürlich. Geografisch würde ich sagen, haben wir zumindest da überall schon mal reingetippt, wo wir zukünftig hinwollen, wenngleich man auch viele von diesen Märkten natürlich noch viel, viel weiterentwickeln kann und muss. Genau, aber unser großes Ziel ist entsprechend wirklich, den Second-Hand-Markt eigentlich erst so richtig zu gestalten.
In diesen vergangenen 5 Jahren, wir hatten das eingangs, da gab es schon so ein paar Rückschläge und wie das halt so ist als Unternehmerin, Gründerin. Welche Qualitäten hast du da an dir neu entdeckt, von denen du gar nicht wusstest, dass du die so hast?
Also ich glaube auf jeden Fall das Thema, was du ansprachst, Durchhaltevermögen. Ich sehe das mittlerweile als tatsächlich eine große Stärke von mir, von der ich nie dachte, dass ich die habe. Also egal ob zu Schulzeiten oder dann später auch zu Unizeiten in meinen ersten Jobs. Ich habe immer gemerkt, mir werden Sachen schnell langweilig. Ich wollte irgendwie schnell was Neues machen, irgendwie neue Dinge entdecken und einfach neue Aufgaben übernehmen. Natürlich ist so dieses Thema mit neue Projekte, neue Aufgaben, das ist ja was mich jeden Tag begleitet. Trotzdem arbeiten wir halt wirklich an diesem großen Ziel jetzt seit über 5,5 Jahren. Und ich hätte, glaube ich, von mir selber einfach nicht erwartet, dass ich da mich so reinbeiße. Ich glaube auch mittlerweile, dass es eine Eigenschaft ist, die man wirklich unbedingt braucht, wenn man gründen will. Weil ansonsten gibt es, wie gesagt, genügend Möglichkeiten, wo man mit Tausenden von Argumenten das Ding auch gut sein lassen kann. Eine andere Eigenschaft ist, glaube ich, einen kühlen Kopf zu bewahren. Also es gibt wahnsinnig viele Situationen, wo man eigentlich wahrscheinlich ausrasten könnte, innerlich und äußerlich. Das bringt einen aber einfach kein bisschen weiter. Und das war für mich ein langer Weg und ist es auch ehrlich gesagt immer noch, mich über Sachen nicht mehr so zu echauffieren, eine gewisse Gelassenheit dazu entwickeln. Und ich glaube, auch das ist eine wichtige Eigenschaft, wo ich mit Sicherheit auch noch eine ganze Menge lernen kann.
Das Bild der Startup-Unternehmer ist ja in weiten Teilen der Öffentlichkeit bestimmt davon, dass Menschen Unternehmen gründen und dann, wenn es gut läuft, in relativ kurzer Zeit relativ wohlhabend werden. Hast du das Gefühl, die Szene, wie sie gesehen wird in der Öffentlichkeit, ist so richtig wiedergegeben?
Nee, weil man hört natürlich, wie es so ist, eigentlich immer nur von Erfolgen. Klar, die ganzen Insolvenzen, die es in unserer Branche ja zweifelsohne gibt, die kann man dann irgendwie auch mal auf den entsprechenden Gründerblogs nachlesen. Aber das ist ja letzten Endes dann wirklich was sehr szenenintern genutzt wird und was irgendwie die breite Öffentlichkeit gar nicht so richtig mitbekommt. Was die breite Öffentlichkeit natürlich immer mitbekommt, sind irgendwie Top-Exits. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das, was so diese Startup-Goldgräberzeiten ausgemacht oder ausgelöst hat. Aber die Szene, wenn man sie denn wirklich richtig kennt oder Teil des Ganzen ist, ist natürlich nicht so rosig, wie man sich das so vorstellt. Das ist einfach richtig, richtig harte Arbeit. Das ist irgendwie wahnsinnig viel, wie wir schon darüber gesprochen haben, Durchhaltevermögen. Das sind einfach wahnsinnig viele Fehlschläge, Misserfolge. Es gibt einfach viele Unternehmen, die einfach auch ewig auf der Stelle treten. Es gibt tolle Ideen, die einfach irgendwie, gerade wenn sie noch klein und jung sind und irgendwie noch keinen Proof haben, überhaupt gar keine Finanzierung bekommen, die es also irgendwie so gar nicht richtig aus den Kinderschuhen schaffen, die entweder wieder eingestellt werden oder wirklich ihr kleines Dasein über Jahre lang fristen. Ich glaube, man macht sich gar kein Bild davon, wie viel Schweiß und Herzblut da auch reinfließt, ohne dass es eben entsprechenden Erfolg gibt. Und das ist halt viel, viel öfter als diese wahnsinnig tollen Exits, von denen man in der Presse liest.
Beobachtest du so Hauptfehler bei jungen Gründern, die möglicherweise dazu führen, dass da Menschen einfach mit falschen Erwartungshaltungen in diese Unternehmerkarriere gehen?
Also ich glaube, so dieses Thema, natürlich, wenn man irgendwie sagt, das ist jetzt eine Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, deswegen landen ja auch viele Leute, die halt vielleicht sich vorher für Berufe entschieden haben oder hätten, die zweifelsohne, Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel und ich glaube durchaus, dass es da auch eine ganze Menge gibt, die sich für so einen Job entscheiden, weil er Spaß macht, aber grundsätzlich ist ja sowas wie eine Beraterkarriere, eine Investmentbankerkarriere, das sind ja nun die klassischen Lebensläufe von Menschen, ich habe es vielerseits gesehen, auch an meinen ganzen Kommilitonen in der Uni, Top-Absolventen gehen, die einfach wirklich auch in jungen Jahren Lust haben, auf Geld zu verdienen und auch wirklich dafür bereit sind, richtig hart zu arbeiten. Und wenn man natürlich dann von so vielen Exits liest, dann kommt man natürlich schnell auf die Idee zu sagen, Mensch, hier kann ich auch richtig viel Geld verdienen, hier muss ich vielleicht auch richtig hart arbeiten, aber es geht vielleicht einfach schneller. Plus, ich bin noch mein eigener Chef und muss mich eigentlich nicht durch die ganze Weltgeschichte schicken lassen und erstmal eine ganze Reihe von Jahren richtig hart hocharbeiten. Und natürlich klappt das in manchen Fällen, das sind genau die, von denen man dann liest, aber in viel, viel mehr Fällen natürlich nicht. Und ich glaube, da ist einfach auch so dieser Ausblick auf das schnelle Geld, es leitet einen einfach ein bisschen fehl. Und wenn man da mit so einer Erwartungshaltung reingeht, ich verkaufe hier in 12 Monaten, dann ist das halt einfach in den seltensten Fällen so durchführbar.
Du hast geantwortet auf die Frage, wann bist du am glücklichsten auf dem Land, am Meer und in den Bergen? Damit hat Rebel ja nun gar nichts zu tun.
Das stimmt. Ja, also wir haben tatsächlich auch in großen Ballungsgebieten natürlich die meisten Kunden von uns sitzen. Das ist ja klar. Nichtsdestotrotz, wir liefern auch gerade sehr viele Kunden auf dem Land, die entsprechend auch gerade offline nicht den Zugang haben zu diesen Designerprodukten, weil es da entsprechend auch gar keine Flagship-Stores gibt. Aber sonst haben wir natürlich sehr wenig damit zu tun, mit dem Landleben, mit dem Geschäftsmodell, was wir uns ausgesucht haben. Aber für mich ist es einfach ein perfekter Ausgleich und ich bin einfach wahnsinnig gerne in der Natur. Das habe ich jetzt am Wochenende auch irgendwie wieder erleben dürfen. Das macht mich irgendwie glücklich, das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen und ehrlich gesagt auch auf irgendwie immer neue Ideen zu kommen, weil man sich dann nicht so fühlt, als ob man in so einer Tretmühle ist, sondern dem einfach mal für ein paar Tage entflieht und wirklich überhaupt erst die Möglichkeit hat, vielleicht einfach mal um die Ecke zu denken.
War das schon immer so oder hat das zugenommen, dieser Wunsch, mal in die Natur zu kommen durch die Unternehmerkarriere?
Ich habe mich auf dem Land schon immer wohlgefühlt. Ich war früher mit meinen Eltern viel da. Also ich bin ursprünglich Berlinerin. Wir waren sehr, sehr viel. Meine Eltern haben ein kleines Sommerhaus an der Ostsee, haben sehr viel Zeit am Meer verbracht. Ich verbringe auch heute sehr viel Zeit, mittlerweile jetzt mehr an der Nordsee. Und ich liebe die Berge. Für mich ist Skiurlaub ein toller Urlaub auch immer gewesen. Aber dieser Wunsch, also ich war auch immer ein Großstadtkind. Ich habe in London und Paris studiert, mich hat es wirklich immer in die großen Städten gezogen, in sehr urbane Leben. Ich bin kulturinteressiert, ich erlebe wahnsinnig gerne sehr viel. Aber so dieser Drang, wenn ich die Möglichkeit habe, meine freien Tage in der Natur zu verbringen, der wurde schon über die Jahre stärker. Aber ich glaube auch, wenn man jetzt eben ich mit einem eigenen Unternehmen einfach wirklich ein so großes Projekt im Kopf habe, was natürlich nie zu Ende gedacht ist und was einen einfach immer beschäftigt, nach dem Aufwachen, unter der Dusche, und wo man dann einfach, glaube ich, den Wunsch sehr viel schneller spürt, einfach mal rauszukommen, um seine Gedanken zu ordnen.
Und warum machst du nicht, wie es so im Bon Mot heißt, das Hobby zum Beruf? Warum hast du dir kein Unternehmen ausgesucht, wo du viel auf dem Land, am Meer oder in den Bergen sein kannst?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es dann für mich noch diesen riesengroßen Reiz hätte, weil jetzt ist es natürlich was Besonderes. Jetzt sind es irgendwie diese kostbaren freien Stunden, von denen man weniger hat. Aber ansonsten merke ich natürlich durchaus, dass es irgendwie in der Großstadt wahnsinnig viele spannende Themen zu entdecken gilt. Ich bin, glaube ich, auch grundsätzlich ein bisschen rastloser Mensch, der irgendwie häufiger mal Hummeln im Po hat. Und da hätte ich zumindest die Sorge, zumindest wenn ich auf dem Land leben würde, dass es da dann doch vielleicht mir irgendwie ein bisschen langweilig werden könnte.
Hast du in den letzten Jahren, wo du dich so intensiv um das Unternehmen gekümmert hast, hin und wieder das Gefühl gehabt, ah, da ist eine Idee oder da ist eine Geschäftsmöglichkeit, die ich jetzt dadurch verpasse, dass ich mich so intensiv um Rebel kümmere?
Tausende, würde ich sagen. Also ich habe wirklich ständig kommen mir Ideen, von denen ich denke, oh Gott, da könnte man noch Geld verdienen und das braucht der Nutzer doch unbedingt und hier würde sich XY-Zielgruppe doch wahnsinnig gut aufgehoben fühlen und das ist doch ein echtes Problem, was wir lösen könnten. Also ich würde sagen, da kommt mir irgendwie ja jede Woche eine und dann vielleicht so einmal im halben Jahr oder so eine, von der ich wirklich so richtig überzeugt bin. Aber man muss sagen, es hat natürlich auch einen wahnsinnigen Charme. Also erstens ist es so, ich habe jetzt 5,5 Jahre meine Learnings gezogen, wie kraftaufwendig und wie energieaufwendig es überhaupt ist, sowas hochzuziehen. Und zweitens, was mich natürlich dabei jetzt noch viel mehr treibt, ist, ich habe ja jetzt was aufgebaut und da sind wir halt, wie gesagt, noch lange, lange nicht am Ende. Und ich merke schon, dass selbst wenn mir Spaß macht, Sachen von Null zu entwickeln, macht es mir fast noch mehr Spaß, in Sachen irgendwie mitzuarbeiten, mitzudenken, die einfach schon eine gewisse Schlagkraft haben und wo man einfach die Räder, die man dreht, ein bisschen größere sind. Und das ist was, was man sich überhaupt ja erstmal wieder erarbeiten müsste mit so einer neuen Idee, mit einem neuen Team. Und ich habe einfach noch wahnsinnig viel Freude an dem, was ich gerade mache. Wir haben ein ganz tolles Team da sitzen. Das hat ja auch wirklich Jahre gedauert, bis man das so sagen konnte. Am Anfang konnte man sich ja überhaupt richtig gute Leute nicht leisten, von denen man selber richtig was lernen konnte. Da hat man irgendwie viel mit Studenten, mit Praktikanten und so gearbeitet. Das ist jetzt einfach anders und auch da müsste man erstmal wieder hinkommen. Und man hat ja jetzt das, was wir machen mit diesem Online-Marktplatz, wo wir wirklich richtig viel Traffic drauf haben. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine, vielleicht in Medizinsprache, Operation am offenen Herzen. Weil alles, was wir machen, da können wir den direkten Impact wirklich sofort sehen. Also bei den Tests, wo wir quasi sofort Ergebnisse sehen, starten wir den mittags und wissen abends, in welche Richtung das geht. Spätestens bei ein paar anderen Tests, wo wir wirklich dann auch statistisch ein bisschen mehr Traffic drauf brauchen, ist dann vielleicht irgendwie so die Testphase 2 Wochen. Aber wenn man jetzt ein junges Unternehmen schafft, dann muss man überhaupt erstmal was aufbauen, worauf man dann testen kann. Und mit den ersten 3 Nutzern kannst du natürlich gar nichts testen. Und das muss ich sagen, da schlägt mein Herz so sehr für, dass ich momentan mich nicht damit beschäftige, jetzt sofort was Neues zu machen.
Wie stark muss man als Unternehmerin immer und ewig, wenn man im Unternehmen ist, Vorbild sein? Oder kann man sich da auch mal insofern hängen lassen, als dass man möglicherweise Zweifel offen, freien Lauf lässt? Oder muss man immer positiv sein und notfalls sich auch verstellen?
Also ich glaube, es wäre gut, wenn man immer positiv wäre, weil letzten Endes das, was man natürlich hier jeden Tag macht, ist irgendwie auch was verkaufen und auch was zu transportieren. Also egal, ob das eine Stimmung ist, eine Energie ist, ob das irgendwie ein Glauben an etwas ist. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich bin da, glaube ich, ein authentischer Mensch. Ich kann mich da auch gar nicht so gut verstellen. Mir würde das auch wenig Spaß bringen, mich jeden Tag irgendwie völlig zu verstellen. Und wir diskutieren eigentlich sehr kontrovers auch im Management-Team Geschehnisse oder wenn irgendwie die Zahlen auch mal nicht so mitziehen. Und dann setzen wir uns hin und sagen so, woran kann es liegen? Jeder gibt jetzt hier irgendwie mal seine eigenen Ideen rein und hat auch gewisse Aufgaben, da was zu analysieren. Ich stelle mich auch ganz oft hin und sage so, ich weiß es nicht. Ich habe hier keine Ahnung. Bitte, du, gewisse Abteilung findet das und das raus. Also ich glaube, es wäre auch falsch, sich hinzustellen und das Gefühl zu transportieren, man wäre jetzt die große hätte diese große Vorreiterrolle, der immer alles besser weiß oder immer für alles sofort die Lösung parat hat, weil das wäre im Zweifel dann gar nicht immer die richtige Lösung. Also ich versuche natürlich irgendwie diese totalen Niederlagen oder Rückschläge, die man durchaus auch erlebt, jetzt nicht irgendwie ins ganze Team zu transportieren, weil davon habe ich und das Unternehmen auch gar nichts und mein Team erst recht nicht. Aber ansonsten ist natürlich nicht immer alles rosig und bei uns kriegt das, glaube ich, auch jeder mit, wenn es mal nicht so rosig ist.
Was glaubst du, warum folgen deine Kolleginnen und Kollegen dir?
Tja, da müsste man vielleicht am besten die fragen. Aber also erstens glaube ich, dass Leute, die sich bei uns bewerben, grundsätzlich schon mal eine hohe Affinität haben oder ein hohes Bewusstsein für das, was wir hier gerade versuchen, nämlich wirklich ein neues Marktsegment zu schaffen. Dass es Teammitglieder sind, die auch grundsätzlich wirklich richtig Lust haben, sich die Hemdsärmel hochzukrempeln und operativ an was mitzuarbeiten, was man selbst noch mitgestalten kann. Du hast mich eingangs gefragt oder vor einiger Zeit, warum ich mich eigentlich nicht für einen Job interessiert habe, wo man irgendwie ein bisschen mehr Work-Life-Balance hätte und sich gemütlich zurücklehnen kann. Und ich glaube, dass das, was wir hier gerade machen, auch grundsätzlich die Charaktere anzieht, die keine Lust haben, auf eine ruhige Kugel zu schieben, sondern die irgendwie in ihrem Berufsleben was reißen wollen, die auch Lust haben, irgendwie selber was zu erreichen. Sprich, man hat eigentlich zumindest dahingehend irgendwie schon mal eine ganz gute Ausgangssituation, weil auch das Startup-Leben so, wie es auch, glaube ich, draußen tatsächlich ankommt, erstmal Leute anzieht, die motiviert sind, was zu schaffen. Und Leute, die sowieso intrinsisch motiviert sind, die muss man entsprechend extern weniger motivieren, zumal, glaube ich, dass externe Motivation sowieso immer die schlechtere ist. Und ich glaube, das ist einfach eine Wechselwirkung von einer ganzen Runde von Leuten, die Lust haben, was zu erreichen, motivieren sich auch einfach gegenseitig.
Das waren Argumente für das Geschäftsmodell, aber wo sind die Argumente für die Unternehmerin?
Also tja, für dich persönlich. Es ist gut. Das wäre jetzt sozusagen so eine sehr starke Außensicht, die man da auf sich selber versuchen müsste einzunehmen. Ich glaube, ich bin schon jemand, der die Leute mit einbezieht, der auch an neuen Ideen grundsätzlich interessiert ist, der auch von seinen Mitarbeitern neue Ideen annimmt und die auch gerne mit denen gemeinsam umsetzt. Also das ist mit Sicherheit was, was bestimmt viele motiviert und auch treibt, zu sagen, ich kann mich hier selber einbringen, ich habe hier niemanden, der nur seinen eigenen Schuh da durchziehen will und ich darf hier irgendwie meinen kleinen Teil dazu abarbeiten oder beitragen. Das ist mit Sicherheit eine Sache. Und zusätzlich, ich bin bestimmt nicht immer gut gelaunt und guter Dinge, aber ich glaube, ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch mit positiver Energie und ich denke auch positiv und ergebnisorientiert. Und das wären auch, wenn man mich fragen würde, mit Sicherheit Eigenschaften oder sind auch Eigenschaften bei meinen Teamkollegen, die mich entsprechend motivieren, jeden Tag zu kommen.
Cecile, vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war der Manager Magazin Podcast. Nächste Woche Freitag erfahren Sie von Flixbus-Mitgründer Daniel Kraus, was einen Unternehmer erfolgreich macht. Wie immer zu hören auf managermagazin.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Bewerten Sie uns gerne auf iTunes oder schicken Sie uns Ihre Meinung und Anregungen auf podcast@manager-magazin.de. Mein Name ist Sandrina Lorenz, ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich.